Los geht's mit der Fragenliste. Sie fragen, ich schreibe.
Ich kann das mal machen. Wenn wir eine Kongruenz betrachten, zum Beispiel Stoffquadrat mit Kongruenz zu 7 mod minus 2.
Ich mache mal als Beispiel y-Kongruenz zu a mod b, ja. Damit es allgemeiner ist. So was meinst du? Quadratische Kongruenz.
Ja, aber ich möchte eigentlich was anderes. Und zwar, wenn b 2 ist, also quasi eine gerade Punkt, wenn ich das nicht dann verwende auf der Folie. Und das zum Beispiel für die Rechnung. Also kann man das mit Fragen nicht sein.
Das ist Ihre Frage. Was machen wir, wenn wir nicht Mod und gerade Primzahl spielen, sondern Mod 2?
Genau.
Okay, nehme ich so als Frage. Danke. Ich habe noch eine Frage gestellt. Hatten Sie gleich eine Frage?
Nee, natürlich. Ich habe einfach nur nochmal, also zur Wiederholungshausaufgabe hätte ich gerne irgendwie so ein Beispiel zum euklidischen Algorithmus oder zur Normfunktion oder irgendwie sowas. Das war das bloß nochmal so zur Wiederholung.
Euklidischer
Algorithmus. Auch wenn das schon länger wert.
Ja, das macht ja gar nichts, deswegen sind wir ja da. Wir erinnern uns an Dinge, wie lange wir sind, weil wir das irgendwann brauchen. Aha, sehr gut, was noch?
Permutation, Produkt zweier Permutationen.
Ja.
Und Beispiele gerade und ungerade.
Ich schreibe das mal so als Stichworten und. Dann erinnern Sie sich, falls ich das dann vergessen habe, an die konkreten Dinge und wir gucken, was uns noch einfällt, was wir da besprechen können. Ja, ich denke, ein Punkt passt noch mit, vielleicht sogar noch zwei.
Haben wir noch was?
Ich habe eigentlich nur drei Punkte, aber.
Noch drei?
Ja, ja. Das auch, wir gucken, machen wir das nachher. Also, ich hätte gerne auch noch mal irgendwie was zum Quotienten gemacht. Das war da schon mal. Und dann nochmal, das wir einfach nochmal Nebenklassen aufschreiben. Ich weiß, das ist auch ganz leicht und ganz schnell gemacht, aber.
Sagen Sie so.
Ja, naja. Und dann hatte ich nochmal zu zeigen, was ein Normalteiler ist, auch wenn das in der linearen Algebra schon mal dran war. Ja.
Gut, dann ist jetzt meine Aufgabe, das ein bisschen zu planen.
Das machen wir gleich in 30 Sekunden. Ansonsten sehe ich witzigerweise eher Sachen, die zu Gruppen oder Ring gehören. Das hätte man. Jetzt überlege ich, ob das bedeutet, dass Ihnen der ganze zeichentheoretische Kram viel mehr liegt und Sie da viel weniger Fragen haben. Oder ob es daran liegt, dass Sie da noch nicht so viel nachgearbeitet haben und deswegen die Fragen noch hinter die Oberfläche kommen. Das finde ich jetzt sehr spannend. Okay. Wer hat schon ganz viel Zahlentheorie gemacht und hat es einfach ziemlich gut verstanden und deswegen jetzt gerade nicht so viele Fragen? Wer schätzt sich selbst gerade so ein? Ja? Danke für die Ehrlichkeit. Wer denkt, ich habe jetzt wahrscheinlich deshalb noch nicht so viele Fragen, weil ich mich noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt habe? Das ist ja auch okay. Gut. Nee, nur damit ich das weiß, denn ansonsten stehe ich ja hier und denke,
Sie wissen alles.
Gut, wir können auch gleich in kleinerer Runde, wenn wir in den Themengruppen sind, das nochmal aufgreifen. Sie dürfen ja auch mit mir zusammen nach Fragen schürfen. Sie müssen die ja nicht alle alleine finden. Es gibt ja genug für alle, sind genug Fragen da.
Gut, das heißt, das machen wir sofort. Dann möchte ich gerne so ein bisschen gruppieren. Permutation, Nebenklassen und Normalteiler ist für mich so der Dunstkreis Gruppen. Das möchte ich zusammen besprechen. Und dann stelle ich jetzt, da das das Einzige aus der Zeichentheorie ist, stelle ich jetzt entgegen meiner vorherigen Ansage diese beiden Sachen nach hinten, weil man das ja auch Imke in der Ringe, im Ringe-Dings fragen kann. Also wenn wir Zeit haben, gerne, ich kann da auch viel zu erzählen, aber ansonsten könnte man das ja auch Imke fragen in der Ringe-Gruppe oder mich, wenn ich da später rumlaufe bei den Aufgaben. Und dann würde ich vielleicht eher da nochmal was zu sagen, weil das nämlich zwar irgendwie zu Ringen gehört, aber wahrscheinlich da eher andere Fragen kommen. Das heißt, wir könnten das hier aufgreifen. Fangen wir damit an. Die Frage ist also, vielleicht fangen wir damit an, dass wir die Frage mehrmals unterschiedlich formulieren, weil das nämlich immer weiterhilft. Habe ich gelernt?
in einer Konsultation. Manchmal hilft es schon ganz viel, wenn man das, worüber man redet, ganz oft umformuliert. Immer wieder, immer wieder. Wie kann ich denn die Kongruenz y² kongruent a modulo 2 anders formulieren? Geben Sie mir mal mehrere Vorschläge, wie ich das, was da steht, anders sagen kann. Jetzt werde ich bunt. Ja, Sie dürfen einfach.
y² minus a ist eine gerade Zahl.
Ah, das ist eine schöne Umformulierung, danke. Ja, was haben wir noch?
y² ist gerade oder ungerade, je nachdem, was a halt ist.
Ist das nicht immer so, dass Zahlen gerade oder ungerade sind?
Ja, das ist ja der Punkt.
Ja. Gut, das finde ich auch witzig, danke. Was haben wir noch? Das finde ich schön, das stimmt, offensichtlich. Danke, was noch?
Quadrat minus a ist gleich b mal 2?
Ja, das ist eine Umformulierung von ist eine gerade Zahl. Genau, das ist einfach nochmal explizit gesagt, was es heißt, eine gerade Zahl zu sein. Ja, danke. Was noch? Mir fällt noch eine Sache ein, die noch mehr Fachvokabular benutzt, die die Dinge überhaupt nicht klarer macht, aber die mehr Fachvokabular benutzt.
y² minus a, das beim Teilen der 2 die gleiche Klasse.
Ja, das ist auch schön, danke. Ja, ja. Auch schön. Sehen Sie, wie viel Spaß das macht? Also, wenn ich jetzt weiterfrage, haben wir nachher 10 Umformulierungen. Das ist ganz toll. Mir fällt noch was anderes ein, nämlich a ist ein quadratischer Rest modulo 2. Wenn man das lösen kann, dann heißt es ja, a ist kongruent zu einem Quadrat modulo 2 und das bedeutet, a ist ein quadratischer Rest modulo 2. Was noch? Eine Chance gibt es noch eine andere Umformulierung zu sagen. Fällt Ihnen noch was ein? In welcher Form kann uns denn so eine Frage begegnen? Na, es könnte sein, dass ganz allgemein gefragt wird, für welche a ist das lösbar? Und für welche a findet man so ein Y? Es könnte auch sein, dass da ein vorgegebenes a steht und dass wir dann gefragt werden, geht das oder geht das nicht? So, und jetzt greife ich auf, was hier gesagt wurde von denen, haben wir den gleichen Rest beim Teilen durch 2 oder sind beide gerade oder beide ungerade. Wenn hier eine gerade Zahl steht, was weiß ich dann über y? Wenn es überhaupt eine Lösung gibt, was muss y dann erfüllen? Ich frage Sie, wenn Sie die Frage gestellt haben, ja? Muss dann auch gerade sein. Und wenn hier was ungerade steht, dann muss y auch ungerade sein. Das heißt, wir haben so ein Kriterium gefunden, wenn man überhaupt nach Lösungen sucht, dann weiß man jetzt schon mal, in welcher Teilmenge von z man sucht. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wozu sind denn ungerade Zahlen kongruent modulo 2? Es gibt doch, wenn wir modulo 2 rechnen, immer diese beiden langweiligen Möglichkeiten 0 oder 1. Wozu sind ungerade Zahlen kongruent? Zu 1 und die Geraden da hinten? Die Geraden zu 0. Okay. Jetzt ist also nur die Frage, kriegen wir das mit einem Quadrat hin? Gibt es Quadrate, die kongruent zu 0 bzw. zu 1 sind? Modulo 2. Wenn man nämlich beides hinkriegt, dann ist egal, was a ist und es ist immer lösbar. Oder? So, das ist jetzt meine Frage an Sie. Finden wir eine Quadratzahl, die Kongruenz zu 0 ist mal 2 und finden wir eine Quadratzahl, die Kongruenz zu 1 ist mal 2. Ja, genau, das war der Fall, Kongruenz zu 0 zu sein, also die gerade Zahl, danke. Hat jemand für den ungeraden Fall auch eine Lösung? Da hinten, ja, da, ja, Sie? Das sind keine Quadrate.
Achso, dann 9.
Ja.
Ich habe für y 3.
Ah, genau. Sie haben das y quasi gesagt. Ja. So, ich gehe jetzt diese Straße nochmal langsam mit Ihnen zusammen. Wir haben damit angefangen, dass wir die Frage umformuliert haben. Dann haben wir uns überlegt, ist eigentlich wichtig, ob das a vorgegeben ist oder nicht? Und haben gemerkt, nee, eigentlich nicht. Gerade, ungerade muss man sich halt überlegen. Und dann haben wir gesehen, egal was a ist, man findet immer ein Quadrat, was dazu kongruent ist mal 2. Das heißt, wir konnten jetzt zusammen, danke dafür, die Frage beantworten, die Sie gestellt haben, nämlich wie man das behandelt. Man behandelt es quasi gar nicht, es ist zu einfach. Die Kongruenz y-Kongruenz zu a mod 2 ist immer lösbar, egal was a ist. Wenn a gerade ist, dann nimmt man für y 0 oder 2 oder sonst was, irgendeine gerade Zahl. Und wenn a was Ungerades ist, dann nimmt man für y halt auch irgendwas Ungerades, zum Beispiel die 1. Und sofort ist das lösbar. Das liegt daran, dass Kongruenz Modulo 2 so langweilig ist. Und ich meine das gar nicht böse. Manchmal ist langweilig ja auch gut. Okay? Und weil das so ist, haben wir auch erstens in der Vorlesung keine ausführlichen Techniken dafür entwickelt. Und das ist auch einer der Gründe, warum man sich mit sowas wie dem Legendre-Symbol und all diesen Dingen da jetzt nicht abgibt. Denn warum? Es ist einfach immer lösbar, man kann es sofort hinschreiben, man muss nichts mehr entwickeln. Möchten Sie noch eine Anschlussfrage stellen?
Weiß ich noch nicht. Vielleicht später.
Alles klar. Aber ich hoffe, ich habe jetzt erstmal das, worum es Ihnen ging, ausreichend gesprochen.
Ja.
Gut. Danke. Das war eine sehr gute Frage. Denn wenn was in der Vorlesung nicht behandelt wird, dann gibt es ja die Möglichkeiten, ich habe es vergessen. Es wäre eigentlich sinnvoll, aber ich habe es vergessen. Oder es ist irgendwie klar. Das ist jetzt so ein Fall, da war es irgendwie klar, was passiert. Aber dass es klar ist, heißt ja nicht, dass man das sofort automatisch sieht. Da lohnt es sich nochmal nachzufragen. Und die dritte Möglichkeit ist, es ist zu schwierig für die Vorlesung, deswegen behandeln wir es nicht. Und es ist ja interessant zu unterscheiden. Hier, wenn man da jetzt nicht lange drüber nachgedacht hat, dann war einem vielleicht nicht klar. Macht sie das nicht, weil es so einfach ist, oder macht sie das nicht, weil es zu schwierig ist? So, kommen wir zu Gruppen. Oder? Nee, kommen wir zu Prozenten. Ich möchte nochmal erklären, was die Idee ist, ja, dem Konzept eines Prozentenkörpers ist. Und dann gucke ich sie nochmal scharf an und dann schauen wir, ob sie noch was Konkreteres fragen wollen. Fangen wir mal an mit dem Ring Z. Bitte erzählen Sie mir mal, was Sie am Z gut finden und was Sie am Rechnen in Z gut und praktisch finden. Und dann sprechen wir darüber, was da fehlt, was man vielleicht auch gerne noch rechnen würde, aber nicht kann innerhalb von Z. Los geht's. Was ist alles toll am Ring Z? Ja, genau. Hauptidealring, das heißt Teilen, Heißen und Fassen, ist ein ganz mächtiges Konzept und das ist großartig. Danke. Was noch? Was ist noch toll am Z? Sie dürfen jetzt auch in Form von Schulstoff argumentieren. Was ist eigentlich in der Schule toll an Z? Das ist hier mal ausdrücklich erlaubt. Was funktioniert in Z alles? Was für Rechenregeln, was für Konzepte, was kann man da alles Tolles machen? Ja?
Ja, additive Inversen.
Genau. Überhaupt, man hat erstmal eine Addition, das ist toll, und man fliegt nicht raus und man hat sogar additive Inverse, großartig. Man könnte auch sagen, man hat mit Plus eine Gruppe und wenn man eine Gruppe hat, ist immer alles sofort schön, ist sogar eine abelsche Gruppe. Genau, diesbezüglich ist Z toll. Was noch? Im Hauptidealring steckt eine ganz, ganz tolle Eigenschaft von Z drin, die wir noch nicht explizit gesagt haben. Hauptidealringe sind immer insbesondere was? Integritätsbereiche, also nullteilerfrei. In Z gibt es keine Nullteiler und das macht das Leben unglaublich viel einfacher. Das ist auch noch super. Was ist noch super bei Z? Es gibt noch eine Eigenschaft zwischen Integritätsbereich und Hauptidealring. Welche ist das?
Faktoriell.
Faktoriell. Wie würden Sie in Schulsprache ausdrücken, dass der Ring Z faktoriell ist? Sie dürfen nochmal nachlegen.
Man hat die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung.
Genau, man hat eine Primfaktorzerlegung und die ist eindeutig. Und das ist alles großartig am Ring Z. Dann reden wir doch jetzt mal drüber, was am Ring Z nicht so toll ist. Bei Primfaktorzerlegung waren wir ja schon bei der Multiplikation angekommen, weil die haben wir vorher nicht gesprochen. Bezüglich der Addition haben wir gesehen, dass alles ganz super ist. Aber was für Defizite hat der Ring Z? Schwierig ist noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Man könnte auch sagen, es gibt meistens keinen und das ist blöd. Ja, jedenfalls, wenn man die braucht. Auf der anderen Seite macht das Z ja auch zu einem interessanten Ring. Es gibt nur wenige Einheiten und es ist interessant, damit zu arbeiten. Aber genau, bei der Multiplikation hat man auf einmal eine völlig andere Situation als bei der Addition. Man hat keine Inversen im Allgemeinen. Und das heißt, dass viele Rechnungen, die man vielleicht machen möchte, wenn man Gleichungen lösen will, das ist ja so eine ganz typische Anwendung, dass man diese Rechnung nicht machen kann. Man kann eben nicht durch irgendwas teilen. Jedenfalls nicht ohne Kollateralschäden. Und wie heilt man das? Na, indem man sich überlegt, ob man den Zahlbereich Z nicht ein bisschen größer machen kann, sodass man neue Zahlen dazu gewinnt, mit denen man dann auf einmal mehr Rechenoperationen durchführen kann. Das ist doch auch eine der Möglichkeiten, die man in der Schule motivieren kann, dass man den Zahlbereich Z vergrößert und sich noch weitere Zahlen anguckt. oder? Danke, dass wir jetzt einige nicken. Vielleicht haben manche auch in Didaktik noch nicht so viel gemacht und hatten das Thema Zahlbereichserweiterung noch nicht. Kann das sein? Wer hat über Zahlbereichserweiterung schon gesprochen in Didaktik der Mathematik? Wer noch nicht? Ah, freuen Sie sich drauf. Freuen Sie sich drauf. Was ist jetzt die Idee beim Quotientenkörper? Ich könnte doch auch hingehen und sagen, hey, Z ist mir zu klein, ich möchte mehr Rechnung machen, dann nehme ich halt die reellen Zahlen. Wo ist das Problem? Dann habe ich einen schönen großen Körper, da kann ich unglaublich viel rechnen und dann ist alles super. Wieso schlage ich mich mit so einem Konzept wie Quotientenkörper überhaupt rum? Naja, wer erklärt mir, da ist jetzt die Frage, woher Sie das wissen, vielleicht aus einer Podcast-Reihe, wer erklärt mir, warum, wenn man einen Quotientenkörper konstruiert, man eben nicht einfach nur irgendeinen Körper sucht, in dem der Ring drin liegt, sodass man in dem Körper alles rechnen kann. Wer hat eine Idee dazu? Warum nehme ich nicht einfach R oder gleich C? Kein Problem, wir führen der Schule die komplexen Zahlen ein, dann können wir alles rechnen, was wir jemals rechnen wollten und haben keine Fragen mehr. Wurzel aus negativen Zahlen, machen wir einfach. Was ist der Vorteil, wenn man von Z erstmal nur zu Q übergeht und eben nicht gleich zu R oder C? Was denken Sie? Haben Sie dazu eine Meinung?
Also, ich habe den Z-Bereich Q dann viel anders gesehen, als ich das mit Z dann verbunden habe, mit den Exzellenzklassen.
Inwiefern anders gesehen?
Was ist ein Bruch eigentlich überhaupt? Was bedeutet das?
Ja. Ja, danke. Was noch? Was haben Sie noch für Gedanken dazu, warum man erstmal nur den Sprung von Z zu Q machen wollen könnte und nicht gleich zu R oder C? Oh, okay, ich freue mich drauf, dass Sie im Laufe Ihres Studiums das noch vertiefen werden, genau solche Fragen, denn in der Schule müssen Sie ja irgendwas sagen. Wenn nicht am Anfang, dann wenn jemand eine kluge Frage stellt. Haben Sie da eine Idee? In welchem Sinne? Es gibt irgendwie mehr Brüche als. Nee. Isomorph geht nicht, denn das eine ist ein Ring und kein Körper und das andere ist ein Körper. Das heißt, es gibt ein anderes Wort, das Sie benutzen können.
Es gibt eine direkte Abbildung.
Ja, die sind gleichmächtig. Sie sind gleichmächtig. Und das ist doch irgendwie abwitzig. Irgendwie sind es gleich viele Zahlen, aber doch nicht gleich viele. Der Z ist eine echte Teilmenge. Ja, komisch.
Und ich dachte, dass es vielleicht Sachen einfacher macht, weil wir ja, wenn die isomorph zueinander sind, dann.
Sind sie nicht gleichmächtig? Es kann keinen Isomorphismus geben von einem Ring, der kein Körper ist, in einen Körper. Das geht einfach nicht. Dieses Strukturerhaltende, das müsste ja die Körperstruktur transportieren. Also bitte nur an Direktionen denken und nicht an Isomorphismus. Der Witz ist, dass man dadurch die Elemente von Q abzählen kann. Das geht mit den Elementen von R nicht mehr. Das ist ein wichtiger qualitativer Unterschied. Und hier ist noch ein Unterschied. Wenn wir Q betrachten, dann machen wir Z gerade nur so viel größer, wie wir müssen, damit wir alle Gleichungen oder erstmal eine neue Kategorie von Gleichungen lösen können und damit wir multiplikative Inverse haben. Wir machen den Körper nicht größer als unbedingt nötig. Und das ist für mich ein wichtiger philosophischer Grund, warum man sich Quotientenkörper anguckt. Man hat gewisse Gleichungen, die man nicht lösen kann, man hat Rechenoperationen, die man nicht durchführen kann und jetzt sagt man halt nicht, ja, ich nehme halt den nächstgrößeren Körper, den nächsten Körper, den ich finde, der so rumläuft. Nein, ich bemühe mich darum, einen Körper zu finden, der so klein wie möglich ist, um das zu tun, was ich möchte, aber eben auch nicht zu klein. Also es muss schon alles funktionieren, was ich will. Und Quotientenkörper machen genau das. Und das gleiche Konzept sehen wir dann nochmal, wenn wir Körpererweiterungen betrachten. Manche Gleichungen kann ich jetzt innerhalb von Q halt immer noch nicht lösen. Dann erweitere ich den Körper Q, aber ich nehme halt auch nicht gleich ganz R oder ganz C, sondern ich mache den Körper nur so ein kleines bisschen größer, gerade weit genug, damit ich die Gleichung lösen kann, nicht unnötig weit. Dieses Konzept setzt sich in der Mathematik immer wieder so fort. Einfach erweitern, aber nur so stark, wie es nötig ist. Strukturerweiterung so weit, wie es nötig ist, damit man neue Dinge tun kann, aber nicht gleich erschlagen mit dem ganz großen Teil C, was super ist, aber manchmal einfach zu groß. Das war jetzt sehr viel Philosophisches zum Thema Prozentenkörper und ich habe keine Ahnung, ob Ihnen das weiterhilft. Ich fand es aber wichtig, das mal zu thematisieren. In der Vorlesung ist ja nicht immer genug Zeit. Manchmal mache ich das an den Podcast-Folgen. Aber auch hier ist vielleicht so eine ganz gute Möglichkeit, unter anderem, damit Sie eine Brücke sehen zu mathematikdidaktischen Veranstaltungen, wo es dann darum geht, was davon sehen wir eigentlich in der Schule.
Also das war schon ganz hilfreich. Gut. Meine Frage ist aber, ob wir das einfach nochmal zeigen können, was ein Prozentenkörper ist. Also es war jetzt wirklich hilfreich, dass man das wirklich nochmal mit dieser Erweiterung eben macht dann an der Stelle. Dass man da irgendwie ein Beispiel wirklich dann von Z auf Q
erweitert. Q aus Z. Das ist wirklich das Beste, was ich Ihnen empfehlen kann. Und wird selber machen.
Okay.
Gehen Sie die Konstruktion aus der Vorlesung nochmal durch. An mehreren Stellen habe ich ja in der Vorlesung schon hingeschrieben, so und so sieht das dann in Z aus. Ich kann gleich nochmal zwei Beispiele anschreiben vielleicht. Aber dann machen Sie es einfach selber ganz konsequent für all diese Schritte. Sie werden danach völlig anders auf Q gucken.
Okay.
Wir hatten noch zum Beispiel diese Relation am Anfang, bei der wir gesagt haben, A, B, C, D sind auf dem Ring. Ich mache jetzt nur Z, ganz explizit. Und die zweiten Teile in den Kuppeln sollten nicht null sein. Und dann hatten wir doch so eine Relation, AB ist in Relation zu CD, genau dann, wenn Gesundheit A mal D das gleiche ist wie B mal C. Und wir können ja mal Beispiele dafür angucken, was für Zahlenpärchen hätten wir da in Z, die das erfüllen. Sagen Sie mir mal was, was in Relation steht zu 1, 2. Alle dürfen. Das ist quasi der Publikumsdruck.
1, 2.
Ja. Das fällt nicht immer, das an, aber es stimmt.
Minus 1, minus 2.
Ja. Einmal minus 2 ist minus 2 und zweimal minus 1 ist auch minus 2. Was kann ich hier noch benutzen? Noch mehr Ideen. Mehr. Zwei bei reichen, dann sieht man nämlich, was passiert und dann kann ich Ihnen die Brücke schlagen zur Schule. Hallo. Was haben wir noch?
2, 4.
Sehr gut. Jetzt brauche ich noch 1 und ich glaube, dann sehen Sie alle das Muster. 1 brauche ich noch. 3, 6. Genau, danke. Und jetzt denken Sie mal an die Schule und denken Sie mal an Brüche. 1,5 ist ja dann später unsere Schreibweise für die Klasse, die hier zugehört bezüglich der Relation. Und dann wäre das hier halt minus 1 durch minus 2, 2 durch 4, 3 durch 6. Sehen Sie jetzt ein bisschen, was dahinter steckt? Was haben wir dann als nächstes gemacht? Wir haben uns überlegt, wie man mit diesen Klassen rechnet. Und wir haben, wie so oft, das Rechnen auf den Klassen beschrieben, indem wir das Rechnen mit Repräsentanten hergenommen haben. Und wenn Sie sich erinnern, wie diese Verknüpfungen aussahen, Kringel, Fluss und Kringel, dann ist das übersetzt genau das, was man mit Brüchen macht, wenn man die Bruchrechenregeln erklärt. Also wie man zwei Brüche addiert, wie man zwei Brüche multipliziert. Und da einfach auch wieder nur ein Beispiel hinschreiben. Und dann sehen Sie, das ist wirklich genau dasselbe wie die Rechenregeln für Brüche in der Schule. Aber man versteht dann, woher die kommen. Die kommen nämlich daher, dass man mit Repräsentanten dieser Klassen diese Verknüpfung macht, die dann zu Kringel, Fluss und zu Kringel führen. Und dann ist der letzte Witz noch der, dass man sich überlegt, wie man jetzt den ursprünglichen Ring wiederfindet. Und das ist jetzt auch wieder eine sehr philosophische Frage. Findet man, dass die ganzen Zahlen wirklich in Q drin liegen? Ich empfinde das nicht so. Ich empfinde es nicht so, dass die ganzen Zahlen wirklich in Q drin liegen, sondern ich empfinde es so, dass in Q ein Teilring liegt, der isomorph ist zum Ring Z. Das ist meine persönliche Vorstellung. Das heißt, Z ist sozusagen etwas anders angemalt in Q drin, aber Z selbst nicht, denn ganze Zahlen sind selber eben keine solchen Klassen, sondern es sind ganze Zahlen. Nicht, dass ich wüsste, was eine ganze Zahl ist, aber das ist ein anderes Thema. Und genauso kommt man übrigens von M zu Z. Die natürlichen Zahlen, da kann man auch wieder sagen, die liegen in den ganzen Zahlen drin. Man kann aber auch sagen, in den ganzen Zahlen liegt eine Menge, die sich genauso verhält wie in natürlichen Zahlen. Und in Wirklichkeit ist das eine Konstruktion, die eben auch wieder über Klassen funktioniert. Und so weiter. Wenn Sie das interessiert, dann gucken Sie in Literatur so unter dem Stichwort Aufbau des Zahlensystems oder hören Sie eine Vorlesung dazu. Ich habe auch total große Lust, selber so eine zu halten, aber ich weiß nicht wann. Aber vielleicht schaffe ich das ja noch während ihrer Lebenszeit hier an der Uni. Dann kann man mal wirklich anfangen, die natürliche Zahl konstruieren, die ganzen Zahlen konstruieren, das alles einmal wirklich machen und danach sieht man das mit anderen Augen. Also wie findet man das wieder? Man findet, man überlegt sich, dass man jedes Element des Prozentenkörpers schreiben kann als ein Ringelement mal ein in diesem Körper invertiertes Element, und dann muss man aber vorher den Ring abbilden in diesen Prozentenkörper hinein. Und das ist dann die Vorstellung, die man hat, naja, die ganze Zahl 2 liegt vielleicht nicht in Q, aber sowas wie der Bruch 2 durch 1 liegt dazu. Das ist die Analyse. So, abgehakt erstmal. Ansonsten gibt es Podcast-Folgen dazu und Sie können mich auch immer beauftragen, noch eins zu machen. Gut, Gruppen. An wie viel Zeit haben wir? 4. Gut. Gruppen. Ich möchte gerne mit Permutationen anfangen, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich hilft, wenn wir einfach noch mal ein paar konkrete Rechnungen machen. Und wenn ich Sie richtig in Erinnerung habe mit Ihrer Frage, dann wollten Sie noch mal wiederholen, gerade, ungerade und wie man damit rechnet. Stimmt's? Dann fangen wir mit dem Rechnen an. Und zwar rechne ich jetzt in S5. Ich möchte ausrechnen 1, 3, 2, 4, 5, 1, 4. Dann ist die erste Frage, was ist überhaupt damit gemeint und was steht eigentlich zwischen diesen Permutationen? Da hängt jetzt davon ab, was ich für eine Konvention treffe. Als wir angefangen haben, über Permutationen zu sprechen, da waren das Abbildungen und ich habe danach immer Abbildungssterne-Symbole dahin gemalt. Wenn Sie das wollen, mache ich das weiterhin. Aber da man dann, wenn man mit Permutationen arbeitet, das irgendwann weglässt, gibt es auch die Möglichkeit, das jetzt schon wegzulassen und sich einfach nur zu merken, es gibt da eine Verknüpfung und diese Verknüpfung ist hintereinander ausgerundet von Abbildungen. Und das heißt, dass wir überlegen müssen, wie man das liest. Man liest das als, zuerst vertausche ich 1 und 3, dann vertausche ich diese drei Zahlen im Zyklus und dann vertausche ich 1 und 4. Einverstanden? Und jetzt können wir ausrechnen, was da rauskommt. Das, was hier vorne steht, ist eine Abbildung von der Menge 1 bis 5 in die Menge 1 bis 5. Was rauskommt, muss auch wieder eine Abbildung sein von der Menge 1 bis 5 in die Menge 1 bis 5. Und wir müssen überlegen, wie wir hinschreiben, was diese Abbildung tut. Und eine Möglichkeit ist, dass man sich immer die kleinste Zahl nimmt, von der man denkt, dass sie wahrscheinlich bewegt wird, und dass man die nach vorne schreibt und dann guckt, was passiert. Das ist einfach nur so eine Konvention, wie man anfangen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man das noch nicht so schnell machen möchte, sich erstmal eine Skizze zu malen und bei allen Zahlen einmal zu gucken, wo sie landen. Und erst wenn man fertig ist, dann fängt man an, das hier so aufzuschreiben. Das kann man auch tun. Und ich mache wie immer alles, was Sie wollen. Wenn Sie möchten, mache ich beides. Glauben Sie, dass Sie es brauchen? Beides? Oh, ganz viele nicken. Gut, dann. Okay. Gucken wir, wohin die 1 geht, weil die oben steht. Wohin geht die 1 hier vorne bei der ersten Abbildung?
Auf die 3.
Auf die 3. Jetzt merken wir uns, dass die 1 also schon den Weg zur 3 gefunden hat. Das heißt, wenn ich jetzt weiter gucke, muss ich bei der 3 weitermachen. Die erste Abbildung ist erledigt. Jetzt bin ich bei der 3 und ich gucke, was passiert hier mit der 3. Machen Sie eine typische Handbewegung, was passiert? Nix. Ja, auch mal schön. Hier passiert mit der 3 gar nichts. Was passiert hier bei der letzten Abbildung mit der 3? Machen Sie eine typische Handbewegung?
Nix.
Ja, das heißt, Sie sind schon fertig. Möglichkeit 1, Sie machen jetzt hier mit der 3 weiter und fangen wieder von vorne an. Aber wenn ich so male, dann nehme ich immer die nächste Zahl, die da steht. Das heißt, jetzt gucke ich bei der 2. Gut, es geht immer vorne los. Die 2 kommt, die erste Abbildung kommt und macht. Die 2 ist jetzt immer noch da, wo sie vorher war. Und jetzt geht sie auf die, ich habe es schon gehört, 4. Jetzt sind wir bei der 4 und es kommt die letzte Abbildung. Und was macht die mit der 4? Ah, okay, das heißt, die 2 geht erst auf die 4 und dann auf die 1. Und die letzte Zahl ist immer die, die zählt. Jetzt kommt 3. Vorne fangen wir an. Was passiert mit der 3? Ah, das heißt 3 geht auf die 1 und dann auf die 4. Dann sind wir fertig. Jetzt kommt die 4. 4, die erste Abbildung kommt. Zahl. Die 5 kommt.
Nichts ist auf die 2.
Ja, das ist witzig. Ich mache das jetzt immer so. Der Vorteil an diesem Bild ist, dass man auf der rechten Seite nochmal überprüfen kann, ob man vielleicht zwischendurch kurz blöd war. Kann ja passieren. Und das erkennt man daran, dass hier auf einmal eine Zahl doppelt steht oder dass irgendwas fehlt. Dann wird es halt keine Deletion. Das ist nicht so gut. Also hier kommt so der Schusslichkeitstest. Steht jede Zahl genau einmal da? Okay. Dann habe ich vielleicht immer noch was falsch gemacht, aber ich habe jedenfalls keinen ganz ähnlichen Fehler gemacht. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie ich die Abbildung kompakt hinschreibe. Und da haben wir die Schreibweise mit diesen Zyklen. Wir haben ja gelernt, dass man jede Permutation schreiben kann als Produkt von paarweise elementfremden Zyklen. Und ich fange einfach an mit der 1, weil das die kleinste Zahl ist, die wir hier sehen. Und jetzt gucke ich einfach. 1 geht auf 3, das heißt, die 3 ist die nächste Zahl, die ich hinschreibe. 3 geht auf 4, das heißt, die 4 ist die nächste Zahl, die ich hinschreibe. 4 geht auf 5. 5 geht auf 2. 2 geht auf 1. Und die Regel ist, wenn man den Zyklus schließt, dann geht die letzte Zahl auf die erste. Das heißt, 2 geht auf 1 und wir haben alles fertig. Hat das, ich hatte jetzt Spaß, Entschuldigung. War das hilfreich?
Ja.
Gut.
Die 4 geht auf die 5. Und dann nochmal auf die 1.
Nee.
Wieso nicht?
Wer erklärt? Danke. Danke, wer erklärt es?
Wir haben ja, die 4 geht auf die 5, das hast du ja richtig gesagt, aber dann haben wir keine 5 mehr drin, die irgendwo hingehen kann. Deshalb geht die 5 nicht mehr auf die 1.
Wenn die 4 zur 5 geworden ist, dann ist sie ja dann die 5 und nicht mehr die 4. Das heißt, dass die 4 hier nochmal steht, ist dann der 5 egal. Ergibt es Sinn? Wenn die Zahl bewegt wurde, dann gucken wir danach nur noch, was mit der neuen Zahl passiert. Und die alte ist dann in dem Moment egal, denn es wurde ja weggelegt.
Okay.
Haben wir noch mehr?
Noch ein Beispiel.
Ja, wir machen noch eins, klar. Ich hatte viel zu viel Spaß. Klar. Das ist nur eine Konvention. Ich hätte auch mit der 4 anfangen können. Aber ich finde es schön, mit der kleinsten Zahl anzufangen. Einfach, weil das dann für mich so eine innere Regel ist. Jedes Mal fange ich mit der kleinsten Zahl an. Da muss ich nicht überlegen. Ansonsten wäre es so willkürlich. So, ja, mal mit der 3, mal mit der 7 und mal mit der 28. Gut, noch ein Beispiel. Wieder so mit Ball? Okay. Ja. Okay. Dann bleiben wir mal in der 5. 3, 5, 3, 4, 5, 1, 3. Gleiche Struktur, nee, das ist doof. Nee, wir machen was anderes. Wir machen was anderes. 3, 4, 5, 1, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist bestimmt lustiger. Und die Zahlen sind ja noch die gleichen, deswegen benutze ich das nochmal wieder. Und wische einfach nur. So. Ich mache sie quatschen. 1. 1.
Nichts. Die 1 geht auf die 4. Und die 4 geht auf die 1. Das heißt, die 1 wird nicht bewegt.
Ah. Nur der Deutlichkeit halber mache ich das jetzt mal so, damit man nachverfolgen kann, dass die erst auf die 4 geht und jetzt wird auf die 1. Aha. 2. 2.
Nichts. Die 2 geht auf die 3.
Aha. Also insgesamt 2 auf 3. 3.
2 geht auf die 4. 4 geht auf die 1. Die 1 geht auf die 2.
Oh, okay, da passiert richtig was. 3 auf 4, 4 auf 1, 1 auf 2. Okay, 4.
4 geht auf 5.
Es dürfen auch andere Menschen was sagen, aber ich finde toll, dass wir gerade so ein gutes Team sind. Danke. 4. Ich fange dann nochmal an. 4.
Und es passiert nicht.
Danke. 2, 3, 4, 5. Alles kommt genau einmal vor. Und jetzt schreiben wir es schön hin. Ich könnte mit der 1 anfangen, aber es wäre langweilig, denn die 1 wird ja gar nicht bewegt. Also fange ich nicht mit 1 an, sondern mit der nächsten Zahl 2 und gucke, ob die bewegt wird. Ja, die wird bewegt. Also starte ich mit der 2. Eigentlich können Sie das jetzt machen. Sagen Sie mir, was da steht.
3.
3.
Klammer zu.
Aha, wieso das denn?
Na, weil der Zyklus abgeschlossen ist.
Warum?
Weil jetzt auf 2 und damit müsste er wieder
rauskommen. Ja, super. Danke. Und jetzt?
Machen wir mit der 4 weiter. Die geht auf 5. Und da die 5 wieder auf die 4 geht, wird er fertig.
Ah, gut. Besser? So, und wie war das jetzt mit gerade und ungerade? Hier stehen ganz viele Permutationen. Da können wir das jetzt nochmal üben. Wer erklärt erstmal, was gerade und ungerade Permutationen sind? Kann das nochmal wiederholen? Wie unterscheide ich die? Gerade und ungerade? Ah, mehrere Leute. Danke, sehr gut. Ganz da hinten, Sie dürfen anfangen. Bestehen oder zusammengesetzt sind? Ja. Richtig, genau so ist das. Das heißt, ich schnappe mir die Permutation, ich gucke, wie viele Transpositionen brauche ich, um die hinzuschreiben. Und wenn es gerade viele sind, ist sie gerade. Und wenn es ungerade viele sind, ist es ungerade. Und das üben wir jetzt mal. Und zwar üben wir das mit allem, was da steht. Ist 1, 3 eine gerade oder eine ungerade Permutation? Ungerade. Ist der 3-Zyklus 2, 4, 5 eine gerade oder eine ungerade Permutation? Wie kann ich 2, 4, 5 als Produkt von Transpositionen schreiben? Wer sagt mir das mal? Können wir mal ausprobieren? Wir wissen ja jetzt, wie man rechnet. 2 geht auf 4, 4 wird nicht mehr bewegt. Das ist ein, ja, okay. 2 geht auf 4, 4 wird nicht mehr bewegt, das heißt 2 geht auf 4, das passt zur linken Seite. Wohin geht die 4? 4 geht auf 2 und dann auf 5. 4 geht auf 5, passt. Und 5 bleibt und geht auf 2.
Ja, alles richtig. Da gibt's, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann sieht man, dass es da so eine Gesetzmäßigkeit gibt, wie man das bastelt. Und wir haben 2 Stück gebraucht, also ist dieser Zyklus was? Gerade. Genau. Das hatten wir schon, einzelne Transpositionen sind ungerade. Oh, hier drüben, das ist ja auch interessant, da steht ein 5-Zyklus. Möglichkeit 1, Sie überlegen sich, ob das gerade oder ungerade ist, auf der Seite, die wir gerade besprochen haben, Trick 17, oder Sie überlegen hier nochmal zu Fuß. Es sollte das gleiche rauskommen. Gerade oder ungerade. Auf der linken Seite haben wir ungerade, gerade, ungerade. Das ergibt zusammen gerade. Und die rechte Seite ist auch gerade. Man kann das als Produkt von 4 Transpositionen schreiben. Bitte merken, wenn Sie einen einzelnen Zyklus haben, dann ist es ganz einfach. Es ist das andere als die Länge des Zyklus. Wenn die Länge gerade ist, dann ist die Permutation ungerade. Und wenn die Länge ungerade ist, dann ist die Permutation gerade. Also genau einmal tauschen. Ist das für den Moment okay? Da steht noch mehr. Wir können das jetzt noch weiter üben. Was sagen Sie?
Sind jetzt alle 3 Zyklus gerade?
Ja. Denn ich kann jeden 3 Zyklus als Produkt von 2 Transpositionen schreiben mit diesem Trick. Und da ich hier 2 Transpositionen brauche und wir uns überlegt haben, dass die Anzahl zwar nicht eindeutig ist, aber sie ist immer entweder gerade oder ungerade, heißt das, das ist gerade. Und 5 Zyklen auch. 5 ist ungerade, 5 Zyklen sind gerade Permutationen. Und hier steht ein 4-Zyklus. Das ist eine ungerade Permutation. Da brauche ich 3 Transpositionen, um hinzuschreiben. Und diese Bildungsvorschrift, wie man das macht, die habe ich nämlich in Algebra mit Ihnen besprochen und gelesen. Da könnt ihr nochmal nachgucken, einfach, wenn Sie das nicht wiederholen wollen. Ist das dann als Wiederholung zur Permutation erstmal so okay? Dann komme ich jetzt zu Normalteilern. Möglichkeit 1, das, was da steht, ist einfach nur ein Zyklus. Dann ist es einfach. Wie schreibe ich das Inverse eines Zyklus hin? Hier ist zum Beispiel einer da oben, 1, 3, 4, 5, 2. Wie kriege ich das Inverse davon? Da gibt es so einen Trick. Man kann sich das auch zu Fuß überlegen, aber wer manchen Tricks hat, wer weiß es noch? Sie haben sich gleich gemeldet, so
halb? Ja? Die erste Zahl lassen wir dann stehen und die restlichen tut man dann umgekehrt in Endfolge hinschreiben.
Genau. Das Inverse von 1, 3, 4, 5, 2 ist der Zyklus, den wir bekommen, wenn wir die 1 festhalten und die Zahlen, die danach kommen, in umgekehrter Reihenfolge hinschreiben. Und warum funktioniert das? Na, hier geht die 1 auf die 3 und in dieser Abbildung geht die 3 auf die 1. Das heißt, insgesamt ist die 1 nicht bewegt worden. Hier geht die 4 auf die 5 und hier geht umgekehrt die 5 auf die 4. Das heißt, die ist insgesamt nicht bewegt worden. Dieser Zyklus macht einfach alles rückgängig, was hier vorne passiert ist. Und das kann man auch sehen, wenn man da drauf starrt. Das ist der Sinn hinter diesem Trick. Und darauf kann ich jetzt alles zurückführen. Wie mache ich das? Ich habe irgendeine Permutation und möchte das Inverse bestimmen. Zuerst schreibe ich die Permutation hin als Produkt von Elementen von Zyklen. Irgendwie, zum Beispiel, indem ich mit so einem Pfeildiagramm anfange und dann die Zyklen so hinschreibe, so wie wir das hier gemacht haben. Das ist eine Zerlegung in elementfremde Zyklen. Und dann rechne ich von jedem dieser Zyklen das Inverse aus und dann schreibe ich die hintereinander. Warum funktioniert das? Weil diese Permutationen elementfremd sind, das heißt, sie sind miteinander vertauschbar und deswegen darf ich bei den Inversen auch einfach in irgendeiner Reihenfolge die Zyklen hinschreiben. Das heißt, es ist wie ein Kochrezept. Wenn Sie ganz viel mehr Hintergrundinformationen und noch mehr Beispiele dazu sehen wollen, dann machen wir noch eine Kompetenz. Soll ich das tun? Das heißt, ich würde mit diesem kleinen Trick anfangen und würde dann erklären an ein paar Beispielen, wie man erst die Permutation in elementfremde Zyklen zerlegt und dann das Inverse berechnet, indem man das dann mehrmals macht. Soll ich das tun? Ich muss mir mal aufschreiben. Okay, ich sammle hier mal weiter, was Sie vielleicht noch haben. Normalteiler. Wer erklärt mir nochmal den Unterschied zwischen einer Untergruppe und einem Normalteiler? Welcher von den beiden Begriffen ist spezieller, welcher ist allgemeiner? Und was muss man in dem spezielleren Fall noch nachschauen?
Ein Normalteiler ist auf jeden Fall spezieller als eine Untergruppe.
Aha, das heißt, jeder Normalteiler ist eine Untergruppe, aber umgekehrt stimmt das nicht unbedingt. Danke. Ja, was noch? Was muss ich denn zusätzlich zur Untergruppe bei einem Normalteiler noch nachschauen? Sagen Sie doch mal in eigenen Worten, was an Normalteilern das Besondere ist. Ich nehme immer gerne als Parallele Ideale von Ringen. Ideale sind besondere Teilmengen von Ringen. Das sind jetzt nicht nur Untergruppen bezüglich der Addition, sondern sie haben auch bezüglich der Multiplikation eine Eigenschaft, die noch stärker ist als abgeschlossen. Diese Einsaug- oder wie auch immer Eigenschaft. Und bei Normalteilern ist das so ähnlich. Das sind Untergruppen, aber sie haben eben eine noch stärkere Abgeschlossenheitseigenschaft, nämlich nicht nur, dass sie unter der Verknüpfung abgeschlossen sind, sondern auch, dass sie abgeschlossen sind unter diesem von links mit dem Inversen, von rechts mit dem Element multiplizieren. Diese Operation, die wir da durchführen, heißt Konjugation. Die lernen wir in der Vorlesung jetzt noch kennen als allgemeines Konzept, das in der Gruppentheorie sehr wichtig ist. Normalteiler sind Untergruppen, die zusätzlich noch unter Konjugation abgeschlossen sind. Das macht sie besonders, deswegen können wir dann Faktorgruppen bilden. Und das, was ich gerade gesagt habe, war wieder so eine Art philosophische Einordnung. Warum guckt man sich das an? Und dann ist die nächste Frage, wie findet man sie? Was will man damit? Und wie findet man sie, kann ich einfach beantworten. Normalteiler sind Kerne von Homomorphismen. Das heißt, eine Möglichkeit, wie man Normalteiler finden kann, ist, dass man einen Gruppenhomomorphismus bastelt von dieser Gruppe in eine Gruppe, dass man den Kern betrachtet und dann hat man auf jeden Fall Normalteiler in der Hand. Und ich kann hier anknüpfen bei den Permutationen und kann ein Beispiel sagen. Erinnern Sie sich noch an die Signumsabbildung? Ja, nehmen wir mal S5 und die Signumsabbildung. Die ist ein Gruppenhomomorphismus. Die geraden Permutationen gehen auf 1, die ungeraden gehen auf minus 1.
In der symmetrischen Gruppe hat man die Verknüpfung, die wir da kennen, Stern. Und in der Zielgruppe haben wir die Verknüpfung Multiplikation. Die Menge 1 minus 1 ist zusammen mit der Multiplikation nämlich eine Gruppe. Und die Sequenzabbildung verträgt sich mit der Verknüpfung links und rechts, links und rechts. Und wir haben in der linearen Algebra gezeigt, dass da wirklich ein Gruppenhomomorphismus rauskommt. Und was ist der Kern dieses Homomorphismus? Na, der Kern sind doch immer die Elemente, die im Bild beim neutralen Element landen, also auf der 1. Das heißt, es sind die Permutationen mit geradem Signum, es sind die geraden Permutationen, also die mit Signum 1, Entschuldigung. Und das sind genau die Elemente der alternierenden Gruppe. Das heißt, man kann zeigen, dass die S5 einen Normalteiler hat, nämlich die A5, indem man die Signumsabbildung benutzt und indem man ausnutzt, dass das ein Gruppenhomomorphismus ist. So, und in der S4 kann ich das auch machen, dann finde ich die A4. In der S4 kann ich aber einen anderen Normalteiler finden. Und zwar nimmt man, jetzt überlege ich, ob ich da irgendwas vorgreife, zum Beispiel aus einer Übungsaufgabe. Ich höre mal auf zu reden. Warum ist in adelschen Gruppen jede Untergruppe ein Normalteiler? Woran liegt das?
Weil diese Abgeschlossenheitseigenschaft einfach, ich kann die Elemente einfach umdrehen, weil die Gruppe ist adelt und damit erhalte ich dann das.
Genau. Genau, diese Eigenschaft, so sah das ja immer aus, die ist in irgendeiner handelsüblichen Gruppe interessant, weil man da nicht vertauschen darf und deswegen ist nicht klar, was da rauskommt, wenn man das ausrechnet. Aber wenn die Gruppe adelt ist, dann kann man hier vertauschen, g hoch minus 1 und g kürzen sich weg und die Eigenschaft wird langweilig, sie ist immer automatisch erfüllt. Also nochmal, Normalteiler sind spezielle Untergruppen. Sie sind praktisch, weil man Faktorgruppen bilden kann. Und man kann nachweisen, dass eine Untergruppe ein Normalteiler ist, indem man Eigenschaften der Gruppe benutzt, zum Beispiel Adelsein, oder indem man zu Fuß irgendwie diese Eigenschaft nachrechnet, dass das wieder in der Untergruppe liegt, oder indem man einen Homomorphismus findet, von dem diese Untergruppe der Kern ist. Das sind unsere Möglichkeiten. Hilft Ihnen das etwas weiter? Hatten Sie die Frage gestellt oder war das jemand anders? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Sie waren es mit den Permutationen auf jeden Fall?
Das war meine Frage, aber ja.
Gut. Und dann können wir auch über Nebenklassen sprechen. Wenn man mit einem Normalteiler arbeitet, dann sind Nebenklassen deshalb interessant, weil die Nebenklassen selber wieder eine Gruppe bilden, mit passenden Verknüpfungen, bei denen man die Repräsentanten nimmt. Aber auch wenn man keinen Normalteiler hat, kann man immer die Nebenklassen einer Untergruppe angucken und na, eine Möglichkeit, sich das vorzustellen, ist, dass man die Komplexität einer Aufgabenstellung reduziert. Das sehen wir beim Rechnen in Z, wenn wir Untergruppen von Z betrachten und dann da die Nebenklassen, Z mit Plus. Wenn wir also quasi modulo einer Zahl rechnen, dann reduzieren wir die Komplexität einer Aufgabenstellung, weil wir nämlich auf einmal nicht mehr mit unendlich vielen Zahlen rechnen, sondern nur noch mit Resten modulo einer Zahl. Das sind auf einmal nur noch endlich viele. Das macht es häufig einfacher. Und wie modelliere ich das? Na, entweder indem ich Modularrechnung mache oder indem ich mit Nebenklassen rechne, also sozusagen mit den Resten. Denn die Resten sind ja die Repräsentanten. Das ist so ein bisschen der Sinn, der dahinter steckt, dass man damit arbeitet. Theoretisch haben wir gesehen, dass das nützlich ist, wenn man noch mehr Eigenschaften von Gruppen herausfinden möchte. Stichwort Satz von Lagrange. Da haben wir mit Nebenklassen gearbeitet und haben uns überlegt, dass die alle gleichmächtig sind von einer festen Untergruppe. Und was könnte ich noch sagen dazu? Ich glaube, um noch weiter helfen zu können, müsste ich wissen, ob Sie noch konkrete Fragen zu dem Thema haben, die über das hinausgehen, was ich gerade gesagt habe. Also, was ist das, was soll das, wofür braucht man das? Blablabla. Bla,
bla. Ja, ich glaube, das war mit der Modularrechnung, dann das ist dann wieder klar, das bei selbst.
Ja.
Im Prinzip sind es ja dann die Restklassen einfach nicht halt auch.
Ja. Ja. Genau. Wenn Sie wollen, können Sie sich das so. Wenn Sie wollen, können Sie sich das so vorstellen.
Es fing an mit der konkreten Frage, wie man die Komplexität beim Rechnen mit ganzen Zahlen verringern kann. Und dann kommt man zum Rechnen mit Resten, Modulo irgendwas. Und dann ist die Frage, ja, das funktioniert jetzt mit Z, in der Gruppe Z mit Plus. Funktioniert vielleicht sowas Ähnliches auch allgemeiner? Und dann kommt man auf die Idee, ja, man kann das mit jeder Gruppe machen, mit jeder Verknüpfung, indem man das Konzept von Nebenklassen und diesen Repräsentanten einführt. So kann man sich das auch vorstellen, wenn man will, dass man ja so konkret anfängt und dann diese Brücke schlägt zu dem theoretischen Konzept in allgemeinen Gruppen und dann muss man sich einfach nur überlegen, was passiert mit den Repräsentanten? Was hängt von den Repräsentanten ab und was nicht? Das ist immer wieder die Frage. Wo spielen die Repräsentanten eine Rolle und wo nicht? Jetzt dürfen Sie entscheiden, ob ich noch eins dieser beiden Themen ansprechen soll. Wir würden jetzt noch eins schaffen oder ob Sie lieber, bevor es in die Themengruppen geht, 5 Minuten durchschnaufen möchten. Denn ich könnte beides verstehen. Bitte gehen Sie kurz in sich und dann sagen Sie mir, was Sie möchten. Wenn Sie sagen, ich möchte ganz dringend zu dem Thema jetzt was besprechen, lieber als eine Pause zu machen, und genauso können Sie sich auch melden und sagen, ich bin viel besser, wenn wir jetzt einfach Pause machen und ich stelle meine Frage später in der Themengruppe. Bitte äußern Sie sich. Was möchten Sie? Pause? Gut, dann danke. Machen Sie Pause und nutzen Sie aber, wenn Sie wollen, die Pause ruhig, um mich jetzt privat noch mit irgendwas zu belästigen. Danke.